der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Wieder 4 Wochen um, wieder Zeit für eine neue Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast. Den veröffentlichen wir ja bei Alles Para mal ein paar Tage später. Also wenn ihr die Ersten sein wollt, die die Folgen hören und ganz nah dran sein wollt, dann folgt gerne dem Team Deutschland Paralympics auf allen Kanälen, vor allem aber eben auch auf euren Lieblings-Streaming-Plattformen.
Ja, genau. Und wir, also das hat Philipp jetzt gerade verschwiegen, wir, das sind Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust. Wir sind die Hosts, die ihr natürlich aus den guten alten Alles-Para-Zeiten kennt. Wir haben in dieser Folge mit Tanja Scholz gesprochen, paralympische Schwimmerin. Und auch Tanja hatte wirklich was zu erzählen. 2020, also gerade mal 3 Jahre her, hatte sie nämlich einen Reitunfall und ist seitdem inkomplett querschnittgelähmt.
Und dann ging alles ziemlich schnell. Dann folgten nämlich relativ schnell Weltrekorde und Weltmeistertitel als eben Leistungsschwimmerin. Wir haben mit ihr außerdem aber auch über die Bedeutung ihres Sports auf dem Weg zurück ins Leben gesprochen, über ihre Reha im Corona-Lockdown fernab der Familie und wie sie der Unfall ganz persönlich auch verändert hat. Also sehr interessante Geschichte, sehr ehrliche Worte, hört da gerne mal rein.
Das ist so viel, es ist Freiheit, es ist ja, meine Kraftquelle, es gibt mir Energie, ich kann da meinen Frust rauslassen, ganz viel Freude. Also Schwimmen ist gerade, das bringt ganz viel.
Hallo zusammen, Badehose an, Schwimmbrille auf, vielleicht noch Sonnencreme und ab ins Wasser. Wir, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, reden heute im Team Deutschland Paralympics Podcast übers Schwimmen.
So sieht's aus und damit wir das ein bisschen besser können, weil wir sind nämlich jetzt nicht so die, also ich nicht, Dorian, ich weiß nicht, aber ich bin nicht die gröbste Wasserratte. Deswegen haben wir uns natürlich paralympische Expertise dazu geholt. Wir sprechen heute mit Tanja Scholz, aber nicht nur übers Schwimmen, sondern auch über ihren Unfall, der sie zum Parasport gebracht hat. Und auch welche Bedeutung dann der Sport und die Reha auf dem Weg und zurück ins Leben gespielt hat.
Wir wollen euch Tanja kurz vorstellen. Sie ist nämlich ja schon so eine Art Rising Star im Team Deutschland Paralympics. 2020 hatte die dreifache Mutter einen Reitunfall und sitzt seitdem mit einer inkompletten Querschnittlähmung im Rollstuhl. 2 Jahre später bei der Schwimm-WM holt sie dann 3 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen. Die Anzahl der Weltrekorde, die sie aufgestellt hat, die brauchen wir jetzt hier gar nicht runterrattern. Das ist, sind wahrscheinlich noch mehr. Also das ist sehr bemerkenswert.
Wir freuen uns sehr, dass du uns heute aus dem Norden, aus Elmshorn zugeschaltet bist. Hallo, Tanja Scholz.
Hallo ihr beiden. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja doch noch was unterschlagen. Also es war ja, ist ja schon eine beeindruckende Vita zumindest für diese kurze Zeit, wenn man das mal so einordnen kann. Du warst schon immer begeisterte und auch leistungsorientierte Schwimmerin und jetzt ist aber eben so, dass du dich auch Weltmeisterin nennen darfst. Wie ist das aus deiner Sicht, weil es ging ja schon alles ziemlich schnell in den letzten 3 Jahren. Ist das schon alles gesagt oder bist du noch in so einer, in einer Flut, es passiert alles wie in so einer Zeitkapsel?
Ja, tatsächlich überfordert mich das manchmal alles noch sehr. Es gibt Zeiten, da kann ich das total genießen und höre mir das auch sehr gerne an und denke, boah, was hast du da geleistet? Und auf der anderen Seite ist es, dass es nur aufgrund des Unfalls passiert und dann kommt natürlich auch die Traurigkeit hinzu. Also das schwappt tatsächlich manchmal noch sehr über in den Gefühlen, in Glück und auch in Trauer und Wut tatsächlich auch manchmal noch, ja.
Kannst du das denn so ein bisschen steuern? Also kannst du, weiß nicht, bei dir selbst irgendwie so einen Schalter umlegen und sagen, so, jetzt genieße ich das, jetzt lehne ich mich zurück und denke nochmal daran, was ich hier auf die Beine gestellt habe? Oder ist das wirklich so, man wird da so ein bisschen getrieben, so ein bisschen wie die Boje im Wasser?
Ja, absolut. Also ich bin sehr impulsiv, bei mir kommen die Gefühle, wie sie wollen. Also wenn das da irgendwie so einen Knopf gibt und jemand weiß das, bitte her damit. Den würde ich gerne auch bei mir finden. Ich habe das leider nicht, nee.
Aber es ist hoffentlich schon so, dass bei den schönen Momenten auch die schönen Gefühle überwiegen dann.
Ja, mittlerweile ja. Also es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich das annehmen konnte. Aber es wird immer besser und es klappt auch. Doch, es klappt immer besser und ich kann es langsam, ja.
Wir haben es angesprochen, vor 3 Jahren, dieser Reitunfall. Wir wollen da noch mal ganz kurz auch drüber sprechen. Was genau ist passiert? An was und an wie viel kannst du dich noch erinnern?
Eigentlich noch an alles, also den Tag vorher. Es war kurz vor den Sommerferien. Die Kinder haben gerade die Zeugnisse bekommen. Eine Woche später wollten wir in die Berge fahren zum Wandern. wir hatten da ein eigenes Pferd und da bin ich dann zur Springstunde noch gefahren an dem Samstag. Und das war ein richtig schöner, warmer Tag. Naja, und dann Pferd fertig gemacht, auf die Koppel zum Springen, auch den ersten Parcours durchgesprungen und dann wurde ich ohnmächtig. Und ab dann weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist tatsächlich. Also dann weiß ich es nur noch von Erzählungen, dass ich dann ohnmächtig wurde und mein Pferd ist dann trotzdem gesprungen. Und dann bin ich halt beim Sprung dann aus dem Sattel geflogen und dann halt auf den Kopf aufgekommen. Und dabei haben sich die Wirbelkörper leicht verdreht und die Bandscheiben sind rausgeflogen und ins Rückenmark. Und dann bin ich tatsächlich auch erst wieder im Krankenhaus wach geworden.
Das heißt, man weiß auch nicht, wie es zur Ohnmacht kam?
Nein, immer noch nicht. Und das ist halt auch immer noch so ein Fragezeichen, was nicht gelöst ist, was mich auch wirklich immer noch mitnimmt. Und ich denke, oh, hoffentlich passiert das nicht nochmal. Und genau, das ist bis heute nicht geklärt.
Das heißt, du hattest sowas vorher auch noch nie?
Nee, noch nie.
Okay.
Das ist ja wirklich krass, wenn man sowas dann irgendwie im Hinterkopf hat.
Ja, genau.
Und wie du schon sagtest, hofft, dass es halt nicht nochmal passiert. Und ich meine, gerade beim Schwimmen ist das dann ja wirklich sehr gefährlich.
Ja, also ich wurde durchgecheckt natürlich. Ne? Die Ärzte sagen, es kann Hormone gewesen sein, Zucker, das warme Wetter, aber halt rein medizinisch konnte das jetzt nicht erklärt werden, dass das auf irgendeine Krankheit oder so herbeigeführt worden ist.
Ja, manchmal ist es auch irgendwie bei Epilepsie oder sowas genau oder eben, wie du sagst, bei Wetter, Schwindel oder sowas. Aber das ist natürlich dann ein Gedanke, der immer mitschwingt so ein bisschen, ne? Vor allen Dingen, wenn du jetzt keine unerfahrene Reiterin warst, so hört sich das ja jetzt an, wenn du sagst, ihr hattet da ein eigenes Pferd. Hast du denn seitdem irgendwie nochmal auf einem Pferd gesessen oder irgendwie nochmal irgendwie einen Kontakt zu diesem Pferd oder einen Bezug zu diesem Pferd aufbauen können, normal, wie es vorher war?
Nein. Also wir haben sie auch verkauft, schweren Herzens. Das war ganz furchtbar, weil meine Kinder sind auch alle geritten und die waren halt auch dabei beim Unfall. Und das war natürlich für die dann auch eine Katastrophe. Mama im Krankenhaus kann nicht mehr laufen und dann verkaufen wir dann auch noch ihr geliebtes Pferd. Das war natürlich eine Katastrophe und für uns als Eltern auch wirklich eine schwierige Entscheidung. Aber das hätten wir nicht mehr machen können. Also es hat uns da irgendwie das Leben zerstört, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Und mein Mann hätte auch die Kinder nicht nochmal aufs Pferd gelassen. Also das Thema ist bei uns durch und dafür ist ein kleiner Dackel eingezogen und als so ein bisschen Ersatztherapie und genau, nein, das Thema Reiten ist bei uns vorbei.
Dann wollen wir das tatsächlich auch hiermit dann in diesem Podcast abschließen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen übers Schwimmen. Wir versetzen uns jetzt trotzdem nochmal gerade in die Lage, du wachst im Krankenhaus wieder auf. Wie schnell kommt dann der Gedanke, irgendwie wieder Sport machen zu wollen oder wie waren so die ersten Tage, Wochen im Krankenhaus, in der Reha, wann war überhaupt wieder der Gedanke, Sport treiben zu wollen oder zu können und vielleicht dann auch schwimmen?
Also am Anfang, klar, gar nicht direkt nach der OP, da war das halt eher dieses, wie geht es jetzt weiter, wir haben ein kleines Häuschen, was abgezahlt werden muss, wie soll Björn das alleine schaffen, also es war eher dieses, wie soll mein Leben jetzt überhaupt erstmal weitergehen. Der Gedanke, Sport zu machen, kam tatsächlich in der Reha, in Boberg war ich und da war ein Therapieschwimmbecken. Und da saß ich tatsächlich jeden Abend vor diesem Schwimmbad und habe gedacht, Mann, ich habe so viel Energie, ich bin ja immer schon geschwommen und auch geritten und die Energie war mir und ich bin sie nicht losgeworden und innerlich bin ich geplatzt, weil ich dachte, boah, ich muss irgendwas machen. Und genau da kam dann der Gedanke und der Wunsch, dass ich gerne wieder was machen möchte.
Und wie war dann da so der Ablauf? Also Reha-Sport ist ja quasi vorgeschrieben oder ist ja normal, dass man es dann macht. Aber wie kam es dann wieder, dass es zum Schwimmen gekommen ist? Weil eigentlich hatten die ja Betreuerinnen und Betreuer eher davon abgeraten, nochmal ins Wasser zu gehen.
Ja, genau. Zuerst haben die, also an Sport war eh überhaupt noch gar nicht zu denken. Ich konnte meinen Kopf kaum halten, er war festgebunden tatsächlich am Rollstuhl, mein Arm hing. Ich konnte mich so kaum halten, dass die Physiotherapeuten wirklich auch gesagt haben, Tanja, du kannst nicht ins Wasser. Und das tat zuerst echt total weh, aber dann habe ich ihnen erzählt, dass ich schwimme und leistungsmäßig unterwegs war und dann haben sie gesagt, naja, okay, wir können es ja mal probieren. Die hatten allerdings auch die große Sorge, dass ich war halt psychisch tatsächlich sehr labil und da hatten sie auch Angst, wenn auch das jetzt nicht klappt, wie gehe ich jetzt mit so einer Niederlage nochmal um? Also da hatten die halt auch so ein bisschen Befürchtung, dass mich das eher wieder runterzieht. Aber die haben mich dann gefragt und möchtest du es? Und ich so, ja, ich möchte gerne ins Wasser. Und dann haben wir diesen Schritt gewagt und dann wurde man da auch, ich wurde erst auf so eine Liege geliftet und mit einem Lifter dann rein ins Wasser. Also alleine das war ja schon total furchtbar für mich, so überhaupt ins Wasser zu kommen. Also das war, da kommen mir jetzt noch die Tränen, weil das war einfach gruselig, dass selbst einfach ins Wasser gehen war nicht mehr möglich. Und als ich dann da bei diesem Wasser lag und das Wasser mich getragen hat, das war, also auch obwohl mein Kopf wirklich immer platsch wieder ins Wasser fiel und so, aber irgendwas hat das bei mir ausgelöst, dass ich dachte, das ist das, was ich eigentlich gerne wieder möchte, weil das einfach gut tat. Und dieser Chlorgeruch, der war einfach wieder in meiner Nase und das hat sich wie früher angefühlt und das hat irgendwas ausgelöst, irgendwas Positives, was ich dringend gebraucht habe.
War das dann auch so der Ansporn in der Reha? Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so eine Reha natürlich hinter mir, aber das ist ja, glaube ich, einfach sehr anstrengend und sehr ermüdend. Inwiefern war das dann wirklich auch Ansporn, das einmal erlebt zu haben, wieder im Wasser zu sein und dann eben dran zu bleiben?
Als ich zu Hause war, erstmal gar nicht mehr so doll, weil da ging das erstmal darum, dass ich wieder arbeiten wollte und mein Arbeitgeber, also ich habe im Herzkatheterlabor gearbeitet, in der Pflege und da konnte ich natürlich nicht zurück. Und es war auch sehr schwierig, dort wieder Fuß zu fassen im Arbeitsleben in der Klinik und da musste ich ein bisschen kämpfen, dass ich da wieder zurück durfte und das hat mich halt auch sehr runtergezogen und da bin ich innerlich fast geplatzt und da war ich bestimmt auch 3 Monate nur im Bett und habe gedacht, ich stehe nicht mehr auf, weil ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen, Björn muss hier alles alleine wuppen, die Kinder sollen halt auch nicht mich mehr als Mutter haben, so eine Gedanken hatte ich tatsächlich, die möchte ich nicht verschweigen, die waren da. Da haben meine Kinder mir mal deutlich gezeigt, sie wollen mich als Mama, die sind dann einfach zu mir ins Bett gekrabbelt unter die Decke und haben gesagt, Mama, du musst gar nicht aufstehen, wir kommen einfach zu dir und haben mir immer Essen hingestellt und da waren die so toll, also das ist wirklich Mutterliebe, die da geweckt wurde, wo ich gewusst habe, okay, sie wollen mich als Mama haben und steh jetzt wieder auf, sei für sie da. Genau, da bin ich dann drauf gekommen, wieder zu schwimmen, dass ich dachte, okay, dann, wenn ich nicht arbeiten kann, dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Und so bin ich dann wieder zum Schwimmen gekommen, tatsächlich.
Wie ist denn da so die Zeitspanne jetzt? Also, weil du es jetzt erzählst, 3 Monate im Bett und so, kannst du das nochmal so kurz rekapitulieren, wie viel dann zwischen quasi, es ging los mit Reha, die OP war vorbei, bis zu dem Moment, okay, schwimmen funktioniert und macht Spaß? Wie viel Zeit lag dazwischen?
Ich bin im April 21, kurz vor Ostern, wieder nach Hause gekommen aus der Reha. Das war so mein Ziel, zu Ostern wieder da zu sein, weil ich habe halt auch die Geburtstage von den Kindern verpasst und Weihnachten, das war einfach die Hölle. Durch Corona durften die Kinder mich nicht besuchen, also ich habe sie nur einmal zu Weihnachten gesehen und sonst nicht mehr. Da durfte nur mein Mann einmal in der Woche kommen und das war einfach für uns alle die Hölle. Und zu Hause ging das dann ganz schnell bergab, wie gesagt, weil ich nicht wieder zurück ins Berufsleben gleich konnte. Und dann bin ich nach den Sommerferien, ich glaube, das war dann im Juli, da bin ich dann im Alstersport wieder angefangen zu schwimmen. Und ab da ging das dann bergauf. Und da hatte ich aber noch keine Intention, irgendwie gut zu schwimmen oder so, sondern das war dann einfach nur für meinen Mann und mich so dieses, wir haben wieder was zu tun und wir fahren wieder irgendwo hin und wir sprechen nicht nur über diesen scheiß Querschnitt, sondern wir erleben wieder was zusammen und das war toll und der Alstersport hat uns auch so ein bisschen die Tür in die Parawelt geöffnet und hat uns auch gezeigt, dass man als Parasportler leben kann oder allgemein als gehandicapte Person. Also die haben mir ganz viel Kraft und Mut gegeben, weiterzumachen. Da bin ich denen wirklich mega dankbar.
Du hast jetzt das gerade schon angesprochen, dass dieser Unfall und entsprechend auch die gesamte Reha in diese Corona-Zeit und vor allen Dingen in die Lockdowns reingefallen ist. Also das haben wir uns im Vorfeld auch gedacht, das muss ja dann wirklich das Ganze nochmal irgendwie verstärken, negativ wahrscheinlich, weil man das Ganze dann eben so viel mit sich alleine ausmachen muss und irgendwie da alleine durch muss, die Kinder nicht sieht, die weiter zur Schule gehen, wie du sagst, Geburtstag feiern, wenn man da überhaupt dann noch von Feiern sprechen kann.
Ja, genau so war das. Und so habe ich mich dann auch gefühlt und auch immer mehr abgekapselt. Also ich glaube, das war auch das große Problem, dass ich mich immer mehr in mich gesucht habe und in mein Schicksal vergraben habe, dass ich halt die Kinder nicht mehr gesehen habe, dieses Lachen, wie sie hier rumlaufen, diese Freude, die sie einfach bringen, das fehlte mir. Und ich lag da die ganze Zeit immer nur im Bett, habe gewartet, bis die Schwestern mich aus dem Bett geholt haben und zur Therapie gebracht haben. Und das war wirklich so, ich habe mich halt nur bemitleidet, ne? Wie arm ich dran bin. Also das konnte ich sehr gut in der Situation. Das kannte ich vorher nicht, aber ich habe mich da wirklich schön reingekapselt, wie schlecht ich jetzt dran bin. Und ja, da hat die Familie gefehlt.
Wie ist dir denn dann über diese Zeit geholfen worden? Weil wenn ich mich noch richtig erinnere, war der Lockdown ja, glaube ich, sogar 4 oder 5 Monate. Ne? Ich glaube irgendwie November 20 bis dann, ja, bis Ostern eigentlich, 21. Also ungefähr passte das ja dann zusammen, bis du wieder raus warst von der Reha. Aber so lang war ja auch wirklich dieser harte Lockdown, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Wie bist du da durchgekommen? Was hat dir da geholfen?
Einfach nur überleben, weil man als Mama überleben muss. Also ich kann es dir gar nicht richtig sagen. Also ich war da oft am Weinen und am Zweifeln und hatte auch andere Gedanken, dass ich irgendwie so nicht leben möchte. Und also es war wirklich eine schwere Zeit. Ich hatte nachher eine tolle Bettnachbarin, die Elke, die hatte dasselbe Schicksal. Und mit der ging es bergauf. Dann hatte ich eine Leidensgenossin und dann habe ich gedacht, boah, wenn sie so negativ spricht, dann kann ich nicht mehr so negativ sprechen, dann muss ich sie aufbauen. Und so kam das dann so ein bisschen Stück für Stück, dass wir uns so ein bisschen geholfen haben. Das war Balsam für die Seele. Mit der habe ich auch immer noch Kontakt. Das ist, ja, die ist sehr wichtig geworden.
Genau, wollte ich gerade fragen. Das ist dann ja so eine Zeit, die schweißt ja sehr zusammen. Weil wenn man sich daran erinnert, konnte man auch ja irgendwann diese ganzen oder Videocalls auch nicht mehr sehen oder die anderen Leute hatten nicht immer alle Lust drauf, ne? Aber für dich war es ja quasi ja so ein bisschen die einzige Zuflucht neben dann besagter Elke, wenn man auch mal nach Hause irgendwie telefonieren konnte, ne? Wenn da sonst nicht viel los war in so einem Zimmer.
Genau.
Kann man nur den Hut vorziehen, dass man dann irgendwie aus so einer Zeit rauskommt, weil das ja wahnsinnig belastend ist oder war.
Absolut, ja.
Und dann hast du, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Schwimmen so nach und nach wieder angefangen. Und wir haben es eben ja schon mal gesagt, wenn man dann vorspult, auf einmal dreifache Weltmeisterin. Wie erklärst du dir das? Bist du einfach ein riesiges Naturtalent? Hast du dir jemals für möglich gehalten, dass so eine Wendung da irgendwie dann tatsächlich nochmal reinkommt? Weil ich meine, du hast gesagt, Haus abbezahlen, drei Kinder, standest mitten im Berufsleben, dass da auf einmal nochmal die Wendung Spitzensportler kommt?
Nee, nie. Nie. Also als Kind hatte ich natürlich die Hoffnung, ich habe auch in jedem Freundesbuch, habe ich immer reingeschrieben, da war ja Berufswunsch und dann habe ich immer Olympiateilnehmerin tatsächlich reingeschrieben. Also als Kind wollte ich das unbedingt, daran bin ich dann ja gescheitert, aber dass ich jetzt nochmal diesen Weg gehen darf, ist natürlich auch irgendwie total aufregend und das möchte ich auch nicht nochmal wegwerfen jetzt und deswegen gebe ich dafür alles, dass ich jetzt wirklich nochmal die Chance habe, denn doch nochmal diesen Weg gehen zu dürfen. Also das ist wirklich unglaublich.
Ja, so ein bisschen dann auch zweiter Frühling, wenn man so will. Hast du denn irgendwie nochmal was, also natürlich hast du was geändert, weil du rein aus den Armen quasi schwimmst durch die Querschnittlähmung und die Beine nicht ansteuern kannst, beziehungsweise auch brustabwärts den Oberkörper nicht wirklich ansteuern kannst. Hat das auch am Stil was verändert? Also man kennt ja im Schwimmen, je nach Stil, bestimmte Atemtechniken. Musstest du daran nochmal was verändern oder konntest du mehr oder weniger nahtlos an das Schwimmen, wie du es kanntest, zumindest was ne, aus den Armen angeht, von der Vorunfallzeit anknüpfen?
Ich konnte tatsächlich viel anknüpfen. Mein Körper hat das tatsächlich irgendwie einfach gemacht. Wir haben aber natürlich viel an der Technik gefeilt, weil ich so einfach nicht mehr schwimmen kann, wie ich es im Kopf habe. Und da brauchte ich manchmal so eine kleine Hilfe, dass man mir gesagt hat, Tanja, probier mal ein bisschen breiter zu schwimmen oder versuch mal eine 4-2er-Atmung, weil meine Atmung auch ein bisschen durch den Querschnitt eingeschränkt ist. Da hatte ich dann natürlich viele Tipps, die ich jetzt versuche umzusetzen. Das ist natürlich auch total viel, aber ich habe wirklich Glück, dass ich die Kindheit oder dass ich meine Jugend im Schwimmbad verbracht habe. Davon zähre ich jetzt. Also mein Körper weiß, was er zu tun hat. Das ist Kompensation, das ist einfach, ich bin im Wasser und es funktioniert irgendwie.
Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Freistil, das ist deine Lieblingsdisziplin, also Kraulschwimmen. Wir quatschen da gleich natürlich nochmal drüber, vor allen Dingen dann auch über den dann jetzt vielleicht paralympischen Traum. Und werden auch einen Wegbegleiter von dir zu Wort kommen lassen. Vorher wollen wir einmal kurz unseren Unterstützer bei diesem Podcast erwähnen, der nämlich maßgeblich dazu beiträgt, dass es diesen Podcast überhaupt gibt.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Und Dorian hat es schon angeteasert, deswegen halten wir es nicht zurück. Ein paar warme Worte direkt von einem Menschen, der dir bekannt sein müsste.
Also es war schon toll, das mitzuerleben, wie Tanja sich da zurückgekämpft hat und überhaupt in diesen internationalen Leistungssport, wo sie ja vorher nie drin gesteckt hat, so reingefunden hat und wie schnell das alles ging. Also eine tolle Karriere, die sich da direkt angeschlossen hat.
Das war Bernd Berkan, ein ehemaliger Trainer von dir. Und da wollen wir jetzt natürlich direkt anschließen. Also diese Karriere könnte dann ja ihren Höhepunkt nächstes Jahr in Paris finden, bei den Paralympics. Und ich sag mal so, bei den Erfolgen, die wir jetzt mehrmals schon erwähnt haben, da kommen wir nicht drum herum zu fragen, ob du schon erste Medaillenträume hattest nachts.
Für die Paralympics jetzt?
Ja, klar.
Ach so, nee, nein. Dass ich überhaupt dabei sein darf, ist so phänomenal, das ist wirklich, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, das ist unglaublich. Björn, also mein Mann, der freut sich sehr über die Klamotten. Ich glaube, das ist es schon. Davon erzählt er die ganze Zeit, von wegen, Tanja, du musst durchhalten, ich brauche diese Einkleidung. Nein, also das ist wirklich, das überfordert mich alles ein bisschen. Ich bin einfach nur froh, da starten zu dürfen. Hoffe, dass ich denn da wirklich die Nerven behalte, um da gut zu starten. Und nein, Medaillenhoffnung hatte ich aber auch tatsächlich noch nie, dass ich davon träume.
Ist es denn so, dass es zumindest in deinem Alltag mal hier und da aufploppt? Also, dass du mal so, sagen wir dann halt ein Gedenkchen daran manchmal verschwendest.
Klar, wäre das schön und das ist auch, hallo, ich möchte Bestzeiten schwimmen, ne? Darum geht's. Und, aber wenn ich mit meiner Leistung zufrieden bin, dann das ist das, was bei mir innerlich zählt. Also ich muss mit mir zufrieden sein und das ist wirklich was ich gelernt habe, dass das Gefühl, das kann keine Medaille bringen. Und wenn ich aber mit mir zufrieden bin und meiner Zeit, dann bin ich glücklich. Und klar, Medaille wäre natürlich ein tolles Geschenk nach oben drauf, ne? Aber ich habe wirklich das gelernt, dass mein Gefühl zählt und mit mir zufrieden zu sein, auch wenn das halt keine Medaille ist, aber eine gute Zeit.
Dann stellen wir die Frage mal anders und gehen weg von den Medaillen. Wie präsent ist denn Paris 2024 für dich? Ist das schon so im Hinterkopf, wenn du zum Training fährst? Ist das vielleicht auch die Motivationsspritze, die du brauchst, wenn vielleicht mal irgendwie dann mal keine Lust fürs Training da ist? Das soll ja auch mal vorkommen, dass dann das x-te Training in der Woche dann vielleicht auch mal irgendwann auf den Keks geht. Ist das dann so das Ding, wo man sagt, aber ich will ja nach Paris, deswegen mache ich es jetzt, deswegen ziehe ich das jetzt durch und deswegen mache ich hier nochmal die 10 Bahnen extra?
Ja, auch. Doch, auf jeden Fall. Wenn ich mal keine Lust habe und das kommt wirklich schon oft vor, dann denke ich da dran und weiß genau, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dann ärgere ich mich, weil mir dann einfach Kilometer fehlen, die ich einfach schwimmen soll. Da höre ich auch einfach auf meinen Trainer, wenn er sagt, Tanja, du gehst diese Woche 6-mal ins Wasser und schwimmst so und so viele Kilometer, dann mache ich das auch. Also doch, da bin ich dann auch sehr ehrgeizig und hallo, ich meine Paris, das ist Paralympics. Natürlich treibt mich das voran, ja.
Das sah ja auch schon mal oder hörte sich schon mal, las sich schon mal anders, dass du an anderer Stelle mal gesagt hast, du planst noch gar nicht so weit im Voraus. Das ist ja jetzt schon so, ist das jetzt hier exklusiv bei uns im Podcast etwa, dass wir sagen können, du lässt dich drauf ein?
Ja, ist es so ein bisschen. Also ich habe mich auch wirklich lange davor so ein bisschen gesträubt, weil halt man weiß halt auch nicht, was morgen ist. Ne? Aber diese Einstellung ist auch doof, gerade beim Training. Deswegen, da weiß ich, da zählt jeder Tag und auch da muss man am Morgen, übermorgen denken und die ganze Woche ist durchgeplant, der ganze Monat ist durchgeplant, das ganze Jahr ist durchgeplant. Also das ist jetzt angenommen und das große Ziel.
Das ist auch schön, das hören wir gerne. Du hast eben schon deinen Mann Björn erwähnt. Wie gehen deine 3 Kids damit um? Sind die auch, ich sag jetzt mal absichtlich, Feuer und Flamme?
Ja, die sind großartig. Wenn ich dann schwimme, dann sind sie hier mit Oma vorm Laptop und gucken und sofort kriege ich dann Nachrichten und da fließen die Tränen und Mama, du bist die Beste. Das ist natürlich, ja, für die mache ich es halt auch mit. Ne? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bräuchte das alleine, aber denen wieder ein Vorbild sein zu können und zu zeigen, was man auch schaffen kann aus einer schwierigen Situation, da bin ich auch total stolz drauf, dass ich denen das zeigen kann. Weil ich immer schon gesagt habe, Angst gehört zum Leben dazu, aber lass dich von der Angst nicht leiten, lass dir davon nicht allzu viel kaputt machen. Und ja, jetzt kann ich denen das zeigen, dass ich diese Angst auch überwinde und meinen Weg weitergehe. Und das ist halt auch schön, ihnen das zu zeigen.
Du hast ja eben schon relativ eindrucksvoll geschildert, dass es für dich dann nicht so leicht war, am Anfang direkt auch selbst diese Angst zu überwinden. Also dass es auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht hat, ne? Wie du gerade gesagt hast, du zeigst ihnen, dass man die Angst überwinden muss, deinen Kindern. Hat sich denn so durch diesen Unfall noch was bei dir in anderen Bereichen geändert? Also gehst du Sachen anders an seit, sagen wir mal jetzt vielleicht nicht den letzten 3 Jahren, sondern dann meinetwegen den letzten 2 Jahren oder den letzten Jahr? Ist da irgendwas, was sich geändert hat noch in anderen Bereichen als jetzt der Leistungssport?
Boah, also es ist halt eher, dass ich schüchterner geworden bin. Und früher war ich halt sehr spontan und habe alles gemacht und habe alles auf mich zukommen lassen. Und jetzt ist es eher, dass ich überlege, gehe ich raus, traue ich mich in die Öffentlichkeit, setze ich mich den Blicken aus. Also es ist, ja, klar hat sich da was verändert, aber tatsächlich auch sehr viel im Negativen noch. Ich brauche halt viel Hilfe und ja, Behindertenparkplätze sind auf Kopfsteinpflaster. Da kann ich zum Beispiel alleine gar nicht mit einem Rollstuhl drauf fahren. Und sind die Parkplätze frei oder steht da wieder irgendeiner, der nur mal eben kurz sein Kind abholen möchte oder nur mal eben schnell, was weiß ich was, im Supermarkt rausholen möchte. Also es sind jetzt einfach immer Sachen, die man im Kopf hat, die hatte man vorher nicht und die macht das halt schwer. Und dann ist halt immer die Frage, oh, wie gut bin ich drauf, um das denn wegzustecken, falls, ja, das halt so ist, dass die Parkplätze besetzt sind oder man ist irgendwo, man geht an der Promenade spazieren und dann ist da manchmal so ein Sandstreifen, da komme ich ja auch nicht alleine drüber. Also es ist halt einfach, man ist halt immer auf Hilfe angewiesen und das macht es schwer. Also ich habe immer mal gesagt, dass ich irgendwie durch den Unfall habe ich mein Ich verloren und also mein selbstständiges Ich und so fühlt sich das halt auch wirklich an und mittlerweile habe ich jetzt so ein sogenanntes Wir aufgebaut, dass ich das ganz gut ertragen kann, wenn die Familie dabei ist. Aber alleine bin ich tatsächlich noch sehr gerne zu Hause.
Du hast das Thema Hilfe jetzt gerade angesprochen. Das gibt es ja tatsächlich auch in dem Umfeld des Schwimmens. Du hast es schon, glaube ich, mehrmals erzählt, dass es eben tatsächlich so ist, dass Bademeisterinnen und Bademeister dir nicht dabei helfen dürfen, ins Wasser zu kommen, wenn das für dich allein aus dem Rollstuhl nicht machbar ist. Erklär doch nochmal, woran das liegt und ja, wie du damit jetzt umgehst, weil das klingt ja erstmal vollkommen abstrus, dass eine paralympische Spitzenathletin nicht von den Bademeistern Hilfe dabei bekommt, ins Wasser zu gehen, um zu trainieren zum Beispiel.
Ja, genau. Also es war ja auch damals, da war ja noch gar nicht an paralympischen Sport zu denken, da wollten wir einfach nur so ins Wasser, um zu trainieren. Und da war das wirklich, dass wir da ganz naiv hingegangen sind und gefragt haben, Mensch, könnt ihr uns ins Wasser helfen? Alleine kriegen wir das noch nicht hin. Und da war auch, also die Bademeister haben halt auch ganz fürchterlich reagiert. Also auf so eine ganz schreckliche Art und Weise. So von mir, nee, wir dürfen dich ja gar nicht anfassen. Das ist gar nicht unser Job und das dürfen wir aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht. Und ich stand da nur und habe gedacht, okay, schön, dass man das jetzt so sieht und mir so um die Ohren haut. Also das war hart, das zu erleben und auch schmerzhaft. Und da bin ich halt dann auch wieder geflohen in mein Schneckenhaus und habe gedacht, boah, hier gehe ich nie wieder schwimmen. Das ist ja gruselig, wie hier mit einem umgegangen wird. Trotzdem darf man halt nicht aufgeben und ich wollte hier ins Wasser. Und dann haben wir uns einfach ein anderes Bad gesucht. Und dann sind wir halt in ein anderes Schwimmbad gefahren und da sind gleich die Bademeister auf uns zugekommen. Und ungelogen, mein Herzschlag war auf 210 noch höher. Und ich habe gedacht, oh Gott, die wollen uns jetzt irgendwie sagen, dass ich meinen eigenen Rollstuhl hier nicht mit reinnehmen darf. Weil das ist uns auch passiert, dass ich nicht mit meinem Rollstuhl ins Bad fahren durfte. Und also man hat gleich gedacht, jetzt kommt wieder irgendwas Negatives. Und die sind tatsächlich auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid. Und das war so dieses, wo wir dachten, ach Mensch, Gott sei Dank hatten wir jetzt die Ausdauer, doch nochmal woanders hinzugehen, weil die waren gleich nett und haben auch geholfen.
Dieses Positive wollen wir mal direkt mitnehmen in die nächste Frage. Denn dann ist ja zumindest in diesem Bad auf jeden Fall das Schwimmen auch mit einem schöneren Gefühl quasi vonstatten gegangen oder hat für dich funktioniert. Mit Blick so auf dein Gefühl fürs Schwimmen und jetzt in der aktuellen Situation, was gibt dir das Schwimmen? Was bedeutet das Schwimmen für dich?
Boah, das ist so viel. Es ist Freiheit, es ist ja, meine Kraftquelle, es gibt mir Energie, ich kann da meinen Frust rauslassen, ganz viel Freude. Also Schwimmen ist gerade, das bringt ganz viel. Zusammenhalt, also auch allein jetzt mit dem Team, das bringt mich auf andere Gedanken, andere Gesprächsthemen, also ganz, ganz viel. Also mittlerweile jetzt gerade vor der WM, wo der Stress auch ganz hoch ist, denke ich auch jedes Mal, oh Gott, ich habe keinen Bock mehr auf Wasser. Also das Gefühl habe ich manchmal auch, dass ich kein Wasser mehr sehen kann, aber es nützt ja nichts, ich muss da jeden Tag rein.
Aber der Chlorgeruch, der stinkt noch nicht. Also es ist immer noch so, dass dir es immer noch gefällt.
Das ist eine absolute Chlorwasserliebe. Ich brauche diesen Geruch.
Ich glaube, was beim Schwimmen halt auch echt immer hilfreich ist, ist, dass man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abtaucht. Ne? Also du bist halt unter Wasser und dann bist du wirklich da nur noch für dich und bist halt wirklich in so einer anderen Welt. Und ne, man sagt das ja immer so, ja, ich muss einfach mal irgendwie abtauchen oder was auch immer. Aber da ist es halt wirklich so, dass du alles um dich herum, so diesen Alltag viel, viel besser vergessen kannst, als als, keine Ahnung, wenn du im Park joggen gehst, dann hast du halt irgendwie diesen Trubel trotzdem noch um dich herum. Also ich bin eher der Jogger, ich werde den halt da nicht los. Ich kann nicht so gut schwimmen oder zumindest nicht auf Dauer. Deswegen kenne ich das nur so aus der Studienzeit, wo man irgendwelche Schwimmkurse hatte an der Sporthochschule. Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein sehr wertvoller Aspekt des Schwimmens.
Total. Ich bin da komplett bei mir und genieße die Zeit für mich, mit mir. Ich lerne mich dann ja auch wieder ganz neu quasi wieder kennen und meinen Körper lerne ich wieder ganz anders zu akzeptieren. Es fiel mir halt auch zu Anfang, oder es fällt mir immer noch recht schwer, wenn ich mich schwimmen sehe, dass es nicht mehr so aussieht wie früher, weil ich finde, Schwimmen ist einfach mega ästhetisch. Ich mag das total gerne sehen, wie gute Schwimmer schwimmen, weil es einfach mega hübsch aussieht. Und wenn ich mich jetzt manchmal sehe, denke ich, oh Gott, das sieht ganz anders aus wie früher. Und ja, das ist auch manchmal noch so ein kleines Problem, aber da komme ich jetzt auch immer mehr rein und denke, ja Mensch, ich bin aber nicht mehr so wie früher und akzeptiere dich jetzt mal. Und das, genau, das ist auch so eine Lerneinheit, die ich da auch jedes Mal mitbekomme, wenn ich dann schneller werde oder ich merke, ich kriege meine Arme, verformen sich langsam wieder in so eine schöne Form von Muskeln. Das ist dann, ja, das macht einen dann auch wieder glücklich.
Hast du dir denn dann, wenn du ja sowieso im Schwimmsport immer aktiv warst, bist, den verfolgt hast, dir dann auch eine Zeit lang andere Vorbilder gesucht? Also als Beispiel jetzt Kirsten Bruhn war zeitweise auch deine Trainerin, hat eine ähnliche Vita. Ist dann das so, dass man sich da irgendwie andere Vorbilder sucht, zu guckt, welche Wege schon gegangen sind, welche man auch gehen kann? Oder war das für dich gar nicht so ein Thema?
Nee, das war bei mir tatsächlich nie ein Thema. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Parasport habe ich auch nie geguckt vorher. Ich kannte auch Kirsten Bruhn vorher nicht. Nachher war es natürlich dann unglaublich, dass sie meine Trainerin war. Das war, von ihr habe ich einfach viel mitgenommen und viel lernen dürfen. Das hat mich natürlich schon beeindruckt. Aber so dieses typische Vorbild, das habe ich nicht. Hatte ich aber auch noch nie, weil ich immer selbst was erreichen wollte. Also es war halt, ich habe jetzt zum Beispiel Vorbilder wie Josia, Topf, der Schwimmer von uns, oder Gina, die auch bei uns schwimmt. Das sind so ein bisschen die Vorbilder. Und nicht im Schwimmen zu sehen, sondern wirklich im täglichen Leben, wie die mit ihrer Behinderung umgehen. Das ist großartig und da ziehe ich meinen Hut. Und das ist ganz oft, wenn ich am Boden liege, dass ich denke, Mensch, Tanja, denk mal, wie die ihr Leben meistern. Und da hätte ich eher Vorbilder.
Was hast du schon von den beiden jetzt zum Beispiel konkret so mitgenommen? Also gibt es so Kniffe im Alltag? Weil man muss ja dazu sagen, dass die beiden, glaube ich, schon länger beeinträchtigt sind und du eben, ich sag jetzt mal so, Quereinsteiger bist. Mhm. Und vielleicht gibt es dann ja wirklich so Kniffe im Alltag, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, wenn man eben auf einmal in diese Situation geworfen wird.
Genau, also diese Lebensfreude, die sie einfach haben und dass sie auch mit ihrem Aussehen ganz anders umgehen, wie ich es damit hatte, also mit meinem Aussehen, das hat mir mega geholfen, dass Josia, der ist mit seinem Papa im Beleg auf den 3-Meter-Turm geklettert und er ist dann da einfach mit Hilfe von seinem Vater runtergesprungen. Da habe ich gedacht, ey, Tanja, Hilfe annehmen ist einfach gar nicht so schlimm, weil ich meine, guck dir Josia an, wie glücklich der jetzt ist, dass er vom Dreier gesprungen ist und nimm das doch auch einfach mal an und genieß dann einfach das Glücksgefühl hinterher. Das habe ich von denen tatsächlich gelernt.
Wir haben jetzt gerade schon gesagt, abtauchen, Kopf frei kriegen, ablenken, das ist das, wozu der Sport gut ist oder wofür er gut sein kann, was beim Schwimmen vielleicht nochmal besser funktioniert als beim Joggen, um den Vergleich nochmal aufzunehmen. Aber ist es denn auch so, dass der Sport manchmal an seine Grenzen stößt bei dir? Also gibt es auch was, jetzt abgesehen davon, dass man keine Lust mehr hat zu trainieren, was irgendwie dann nicht mehr die heile Welt ist, oder hast du sowas gar nicht? Ist es für dich wirklich eigentlich, wenn man so will, der perfekte Ausgleich?
Doch, eigentlich ist es der perfekte Ausgleich. Also ich bin halt einfach mega ehrgeizig, das war ich schon als Kind, das ist halt leider so, das ist in mir. Ich gebe immer alles und habe halt meine Ziele, die ich auch irgendwie erreichen möchte. Da quäle ich mich irgendwie so ein bisschen selber, aber nee. Schwimmen ist Schwimmen und das gehört dazu. Und wenn ich es mache, dann mache ich es richtig.
Also ist das schon eine klare Trennung dann auch wahrscheinlich zwischen Sport und Alltag in Anführungsstrichen?
Ja, total. Also es ist halt auch nicht nur Sport jetzt, da steckt halt viel mehr irgendwie hinter. Es ist halt auch, ne, so, ja, wie soll ich das sagen? Es ist jetzt halt auch ein Lebenstraum, wenn ich jetzt wieder weiterleben darf und dafür gebe ich halt einfach alles, ne? Deswegen, genau, habe ich so ein bisschen meine zwei verschiedenen Welten. Einmal diese Schwimmwelt, die Parawelt und meine Mama, ich in der normalen Welt.
Wir machen hier mal kurz einen kleinen Einschub, weil wir ja nicht ganz alleine in der weiten Podcast-Welt sind, sondern in diesem Fall sogar einen Partner-Podcast haben, den Team Deutschland-Podcast, quasi unser olympisches Pendant. Und auch da geht es um gesellschaftliche Themen. Weitspringerin Maryse Luosolo hat sich 2021 mit der Olympiateilnahme in Tokio einen Traum erfüllt. Auf ihrem langen Weg dorthin hatte sie aber einen ständigen Begleiter, Rassismus. Maryse will daher aufklären und Hilfe geben und den Sport insgesamt freier von Rassismus machen.
Es ist so wichtig, dass man People of Color die Chance gibt, dass man denen zuhört, dass man versucht zu verstehen, warum die sich so fühlen und warum das vielleicht auch falsch rüberkam.
Der Team Deutschland Podcast bringt ebenfalls alle 4 Wochen eine Folge raus. Also hört da auch gerne mal rein und abonniert, dann verpasst ihr auf olympischer Seite gar nichts mehr.
Wir haben es eben schon auch mal so ein bisschen thematisiert. Du bist ja so ein bisschen im zweiten Frühling und gehst eine etwas andere Karriere, was jetzt so den Leistungssport, Spitzensport angeht. Jetzt auf einmal internationale Wettkämpfe, das war vorher nie wirklich so Thema für dich. Du schwimmst für dein Land, du trittst für Deutschland an, gewinnst Medaillen, Weltmeisterin. Ist das für dich so ein, also ich sag mal so, wenn du jetzt Anfang 20 wärst, dann hättest du vielleicht irgendwie so eine Art Karriereplan, wo es mal hingehen soll. Mhm. Ist das jetzt auch so, dass du so eine, in Anführungsstrichen, Karriereplanung hast? Oder guckst du jetzt einfach, was so passiert und was kommt? Also natürlich hast du jetzt das Ziel Paris, aber darüber hinaus?
Dann sind da die nächsten Spiele, ne? Also ich möchte schon jetzt auch gucken, so ein bisschen, was geht und ja.
Das ist ja wie so ein Fußballer, von Spiel zu Spiel oder wie? Von Spielen zu Spielen quasi.
Ja, genau. Also Paris und danach ist, glaube ich, LA, das ist schon noch im Kopf, dass ich das vielleicht auch noch mitmachen könnte oder das wäre ein Traum, wenn, aber mein Körper muss halt auch mitspielen. Ne? Ich bin ja nun mal auch keine 20 mehr, wie du eben so schön erwähnt hast. Ich bin halt nur schon ein bisschen älter.
Nur Fakten, keine Degradierung.
Achso, okay, dann ist ja gut. Aber genau, deswegen muss man halt die Gesundheit auch so ein bisschen noch im Kopf behalten. Aber solange ich das jetzt irgendwie unter einen Hut bekomme, möchte ich diesen Weg jetzt gehen, weil der mir unheimlich viel Spaß macht. Und ich bin auch einfach dankbar.
Weil das ist ja schon wichtig, das zu sehen, ne? Weil du das am Anfang des Gesprächs so ein bisschen auch gesagt hast. Es war ein Einschnitt, es hat das Leben so ein bisschen zerstört und mal findest du super, weil es die Türen öffnet, weil was passiert und mal denkst du, nee, ich komme aber viel weniger raus, es macht mich auch traurig und diese Momente wechseln sich so ab. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil das anders ist, als wir das bisher in den Gesprächen hatten. Ja, deswegen danke für die ehrliche Sicht, die du uns hier, oder den ehrlichen Einblick, den du uns gegeben hast.
Ja.
Wir haben aber zum Abschluss noch ein kleines Spiel mit dir vor. So ganz ohne können wir dich nicht gehen lassen.
Okay.
Das haben wir mit allen anderen auch gemacht. Und zwar sind das 3 Sätze, die wir quasi beginnen und du dann vervollständigst.
Mhm. Genau, relativ simpel. Ich lege direkt los. Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du
an das Gesicht von Björn, wenn er die Sachen anziehen darf.
Könntest du davon ein Foto schicken?
Na klar, mache ich.
Oder ein Video eigentlich, ein Video.
Genau,
ein Video.
Das ist eine goldige Antwort, weil alle denken dann irgendwie immer an Paris selbst, aber du denkst eigentlich an die Einkleidung, die ein paar Wochen vorher stattfindet.
Genau.
Aber wie ist das denn eigentlich? Bekommt er auch eigene Klamotten? Kriegt der Ehemann auch Teamkleidung? Oder muss er in deine Sachen reinpassen?
Nee, das wird nicht gehen. Also dann, nee. Das würde nicht schön aussehen, wenn er sich da reinquetschen würde. Aber er ist der Betreuer. Ich kann ja leider ohne Hilfe nicht irgendwo hin. Alleine nachts. Ich muss da gedreht werden und gelagert werden. Und da brauche ich ja leider Hilfe. Und dann ist er an meiner Seite und unterstützt mich da ja Gott sei Dank.
2. Satz, Philipp.
Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Dass wir mehr inklusiv unterwegs sind.
Wie genau meinst du das oder auf welchem Aspekt beziehst du das?
Dass die Wettkämpfe ja oft nur unter Parasportlern laufen und ich würde das total schön finden, wenn das mal ein bisschen gemischt werden würde.
Okay, die Diskussion, ja, die springt jetzt den Rahmen, deswegen machen wir die jetzt noch nicht auf.
Nee.
Die Diskussion gibt es spätestens nächstes Jahr wieder, 2024 bei den Paralympics vermutlich. Wir schießen den 3. Satz hinterher. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
Boah. Gefühlvoll Menschen gegenüberzutreten. Ich glaube, ich kann ganz gut zuhören. Ich merke das, wenn es jemandem schlecht geht und habe dann auch immer ein offenes Ohr. Ich glaube, das ist verstecktes Talent.
Eine sehr schöne und wichtige Eigenschaft.
Ja.
Behalte sie bei.
Mache ich.
Das sagt Tanja Scholz. Vielen Dank für das Gespräch, die Einblicke in deine Geschichte. Wir hoffen natürlich aus Sicht vom Team Deutschland Paralympics, dass du in Paris dann richtig abräumst, dass du dabei bist. Hast du ja hier jetzt schon mehr als einmal angekündigt. Und vielen Dank, dass du bei uns warst im Podcast.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch für das tolle Gespräch.
Und an alle da draußen noch der Hinweis, gerne das Team Deutschland Paralympics abonnieren. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht die Sportlerinnen und Sportler zu euch nach Hause holen, sondern natürlich bei Social Media und eben auf allen Streaming-Plattformen, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst und alles mitbekommt.
Dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Folge in 4 Wochen. Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, wir machen die Mikros aus und sagen Tschüss und Adieu.
Bye-bye.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.